Verhandlungsflow. Wie Sie anspruchsvolle Verhandlungen mit Leichtigkeit zum Ziel führen. Von Florian W. Gelesen von Heiner Lenz und Nadine Zadam.
Egal ob auf dem Basar, beim Autokauf oder in Tarifverhandlungen, es kommen immer wieder dieselben alten Verhandlungstricks zum Einsatz. Die Folge? Unnötige Konfrontationen, Stress und zähe Gespräche. Das muss doch besser gehen, oder? Ja, das geht. Mit den 7 Prinzipien des erfolgreichen Verhandelns schulen wir deinen Blick für Verhandlungssituationen. Und mehr noch, wir erklären dir, wie du in den sogenannten Verhandlungsflow kommst. In diesem Zustand wirst du einen magischen Verhandlungsort entdecken, der alle Beteiligten in einen konzentrierten, produktiven und kreativen Rausch versetzt. Bist du bereit?
Link Nummer 1. Mit Lust verhandeln.
Viele wichtige Veränderungen in der Geschichte der Menschheit beruhen auf Verhandlungen. Denke nur an die Vereinbarung nach der Kuba-Krise 1962, durch die ein Atomkrieg verhindert und die internationalen Beziehungen neu geordnet wurden. Oder an das Karfreitagsabkommen, mit dem weiteres Blutvergießen im Nordirland-Konflikt vermieden wurde. Nun musst du mit deinem Verhandlungsgeschick nicht gleich den Weltfrieden herstellen. Aber je besser du verhandeln lernst, desto besser lernst du, Konflikte zu lösen, neue Beziehungen aufzubauen und nachhaltige Veränderungen in Gang zu setzen. Im Idealfall kommst du sogar in einen Verhandlungsflow. Dabei solltest du dir zunächst eines klar machen. Der Flow ist keine Technik, sondern ein Zustand. Es ist ein Schaffens- und Kreativitätsrausch, in dem du dich weder überfordert noch unterfordert fühlst. Erstmals wurde dieser Zustand vom Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi beschrieben. Plötzlich geht alles leicht. Problemlösungen werden gefunden, die vorher unerreichbar schienen. Im Flow bist du an einem magischen Verhandlungsort, zu dem du durch mehr Übung und Erfahrung immer zuverlässiger Zugang findest. Ein Patentrezept gibt es nicht, aber die Grundvoraussetzung ist, dass du das Verhandeln als schöpferischen Akt begreifst und Lust auf Konfliktlösung hast. Bevor wir uns auf die Suche nach diesem magischen Ort begeben, frischen wir kurz dein Verhandlungsvokabular auf. Diese 3 Begriffe solltest du kennen: Butner, Rückzugspunkt und ZOPA. Die Abkürzung Butner steht für Best Alternative to Negotiated Agreement, also die beste Alternative, die dir zur Verfügung steht. Ein Kandidat fordert 90.000 Euro Gehalt, du hast aber einen gleichwertigen Kandidaten, der nur 80.000 Euro fordert und damit eine Alternative zur Hand, die deine Verhandlungsposition stärkt. Eng verwandt ist der Rückzugspunkt, der auch Walkaway oder Bottomline genannt wird. Bietet dir ein Headhunter einen neuen Job an, dann ist möglicherweise dein aktuelles Gehalt dein Rückzugspunkt. Für weniger würdest du den Job nicht wechseln. Und ZOPA bedeutet Zone of Possible Agreement. Es ist der gemeinsame Lösungsraum. Wenn ein Kandidat mindestens 60.000 Euro Gehalt fordert und du sogar bereit wärst, 80.000 auszugeben, könntet ihr über den Raum dazwischen verhandeln.
Allgemein gilt, bevor du dich in den Flow begeben kannst, solltest du gut vorbereitet sein.
Dazu gehört auch, dass du ein Grundverständnis für bestimmte psychologische Effekte hast, zum Beispiel für den Anker-Effekt. Dieser kann dir nämlich einen entscheidenden Startvorteil in der Verhandlung bescheren. Dabei gilt, das erste Angebot, das du machst, ist dein Anker. Alle späteren Verhandlungen werden davon beeinflusst. Im nächsten Blink erfährst du mehr dazu.
Blink Nummer 2. Das Prinzip der Nutzenoptimierung.
Jede Verhandlung beginnt mit einer ganz schlichten Frage. Was willst du erreichen? Dein Ziel sollte optimistisch, aber gerade noch realistisch sein. Das nennt man das Maximalziel oder Target. Noch über das Target hinaus reicht das sogenannte Stretch Goal, also das gerade noch nachvollziehbar zu erklärende höchste denkbare Ziel. Es lohnt sich, über dieses Stretch Goal nachzudenken und es als Anker in den Verhandlungen zu setzen. Wie bei einer Schacheröffnung setzt ihr euch mit diesem Anker eine günstige Ausgangsposition. Sei also ambitioniert und anspruchsvoll. Und zwar nicht nur mit Blick auf deine Belange. Denn wenn du für dich und für deinen Verhandlungspartner das bestmögliche Ergebnis anstrebst, führt das insgesamt zur besseren Lösung. Ja, du hast richtig gehört. Du musst dich nicht nur um dich, sondern auch um den anderen kümmern. Stell dir vor, du möchtest einen Neuwagen kaufen und handelst kräftig. Dein Ziel ist es, 20% weniger als im Katalogpreis vermerkt zu zahlen. Der Verkäufer zögert. Als du anbietest, verbindlich die ersten beiden Serviceuntersuchungen in der Werkstatt des Händlers zu machen, steht der Deal. Für dich ist das Low Cost, denn du musst das Auto ohnehin zum Service bringen. Für den Händler ist es High Value, denn er sichert sich die Auslastung seiner Werkstatt. Kurz, es lohnt sich also, den Nutzen des Verhandlungspartners nicht aus den Augen zu verlieren. So gewinnen beide Seiten. Das ultimative Ziel deiner Verhandlung ist das Pareto-Optimum, benannt nach dem Ökonomen Wilfredo Pareto. Was das heißt? Wenn du den Nutzen für deinen Partner maximal steigerst, ohne selbst an Nutzen einzubüßen, dann hast du das Pareto-Optimum gefunden. Ein Kooperationsgewinn des Partners, der nicht auf deine Lasten geht, vergrößert den gesamten Verhandlungskuchen. Und aus einem größeren Kuchen darfst du dir dann auch getrost ein größeres Stück herausschneiden. Wenn die andere Seite beispielsweise ein Liquiditätsproblem hat, nutzt es ihr, die Zahlung an dich zu verschieben. Du darfst im Gegenzug dafür einen höheren Preis verlangen. Vielleicht hast du mal jemanden sagen hören, wenn der eine gewinnt, muss der andere verlieren. Doch das ist Unsinn. Dieser sogenannte Nullsummenmythos, der besagt, dass der Nutzen einer Seite automatisch den Schaden der anderen Seite bedeutet, ist eben nur ein Mythos.
Merke dir also, das Ziel deiner Verhandlung ist die maximale Nutzenoptimierung.
Und hier noch ein Tipp. Es lohnt sich, gleich zu Beginn ein Verhandlungstemplate zu schreiben. Hier werden die zu verhandelnden Themen, wie beispielsweise Lohnerhöhung, ein Bonus, die Arbeitszeit oder andere Vorteilsregelungen neben möglichen Lösungsoptionen aufgelistet. Dazu sollte ein Punktesystem entwickelt werden. Mit so einem Scoring-System wird messbar, was die Veränderung einzelner Punkte wirklich bedeutet.
Blink Nummer 3. Das Prinzip der Informiertheit.
Wir Menschen wollen gewinnen. Nicht umsonst gibt es so viele kompetitive Sportarten. Auch beim Verhandeln packt einen gerne mal der Ehrgeiz. Das Problem? Es entsteht schnell eine Gewinner-versus-Verlierer-Atmosphäre. Dass das mit den Gewinnern auf der einen und den Verlierern auf der anderen Seite eine schlechte Idee ist, hast du schon im letzten Blink gehört. Du solltest tunlichst vermeiden, den anderen in eine Ecke zu drängen. Das erzeugt nämlich nur Blockaden. Außerdem weißt du ja jetzt, dass der Kuchen größer wird, wenn du mit deinem Verhandlungspartner an einem Strang ziehst, ihr euch beide als Teil der Problemlösung begreift und den maximalen Gewinn für beide Seiten aushandeln wollt. Damit du deinen Ehrgeiz aber nicht ganz beerdigen musst, kommt hier ein Rat. Lenke deine kompetitive Energie auf das Informationsspiel. Denn das solltest du unbedingt gewinnen. Um welche Informationen geht es? Nicht überraschend. Ermittle die wahren Interessen und Motive, die hinter den zur Schau gestellten Positionen deines Verhandlungspartners stehen. Auch lohnt es sich, einen Blick auf die Sachzwänge des anderen zu werfen. Worüber darf er überhaupt entscheiden? Wo gibt es vielleicht Spielraum? Das Wichtigste? Klappe den Mantelkragen hoch. Fühle dich wie Kommissar Columbo und fange an, in einem Kriminalfall zu ermitteln. Denn mit direkten Fragen kommst du oft nicht weiter. Dann nämlich wird gemauert. Warum möchten sie 6% mehr? Fragst du. Die Antwort? Weil das unser gutes Recht ist. Eine Antwort, die euch nicht weiterbringt. Welche Botschaften kannst du aber beim Feierabendbier oder am Kaffeeautomaten aufschnappen? Wo sind Konflikte? Mit was für Charakteren hast du es zu tun? Welche Alternativen hat der Verhandlungspartner? Columbos Methode ist es, beim Hinausgehen aus dem Befragungsraum noch eine kurze Frage nachzuschieben. Eine Sache gibt es dann doch noch, die ich wissen möchte. Oft lässt der Befragte gerade in diesem Moment seine Verteidigungshaltung fallen und gibt eine wichtige Information heraus. Es sind die kleinen Informationsschnipsel, die oft einen großen Unterschied machen. Wenn dir eine Kundin beiläufig erzählt, dass der Verhandlungspartner im Juni seinen heiligen Jahresurlaub antritt, kannst du das Verhandlungsfinale für die Zeit unmittelbar davor anberaumen. Der termingetreue Abschluss der Verhandlungen ist dann weniger gefährdet. Jeder möchte vor dem Urlaub mit einem großen Projekt fertig werden und lässt dann zeitfressendes taktisches Geplänkel sein.
Klappe also den Mantelkragen hoch und werde zur Profi-Ermittlerin.
Frage dich jeden Tag, was kann ich heute tun, um meine Informationsbasis zu verbessern? Und wie in einem guten Krimi gilt auch, bleibe bis zum Ende wachsam.
Blink Nummer 4 – Das Prinzip der Führung.
Die Rolle, die du als Verhandlungsführer übernimmst, ist ganz besonders. Du hältst die Fäden in der Hand, arbeitest auf unterschiedlichen Baustellen und mit unterschiedlichen Interessen und Charakteren zusammen. Aber auch deine Verhandlungspartnerin führt ihr Team. Egal, wie viel Macht du in deinem Unternehmen hast. Dass du mit der Holzhammermethode allein nicht weit kommst, ist dir klar. Nur wie kannst du deine Macht dann souverän und produktiv nutzen? Zentral sind hier vor allem zwei Stränge. Du solltest dich erstens gezielt mit den vier Führungsebenen beschäftigen, mehr dazu gleich, und zweitens deinen Werten besondere Aufmerksamkeit schenken. Diese werden nämlich in schwierigen Verhandlungen besonders auf die Probe gestellt. Fangen wir mit den vier Führungsebenen an. Auf der ersten Ebene steht die Führungshaltung zur Verhandlungspartnerin. Hier ist Augenhöhe wichtig. Es geht darum, einen effektiven und fairen Prozess zu organisieren und ein Wir-Gefühl zu kreieren. Die gemeinsame Lösung steht im Mittelpunkt. Die zweite Ebene betrifft das Führen des Auftraggebers. Das machst du als Auftragnehmer sozusagen von unten. Das heißt, du solltest versuchen, den Auftraggeber aus der Passivität zu befreien und mit in die Verhandlungen einzubeziehen. Das geht am besten, indem du dich um einen guten Informationsfluss zwischen dir und dem Auftraggeber kümmerst. Die dritte Ebene umfasst das Team. Hier gilt es als Verhandlungsführer, ein Vorbild zu sein. Zeige dich optimistisch und lösungsorientiert. Das ist ansteckend. Lebe deinem Team auch den respektvollen Umgang mit schwierigen Partnern vor. Manchmal kann da ein generelles Läster- und Jammerverbot hilfreich sein. Auf der vierten Ebene geht es um dich. Lerne, deine mentale Energie zu regulieren. Wer sich selbst gut managen kann und auch in stressigen Situationen noch Reserven hat und ruhig bleibt, ist klar im Vorteil. Kommen wir nun zu deinen Werten. Wie hältst du es beispielsweise mit der Wahrheit? Hast du wirklich ein besseres Angebot der Konkurrenz vorliegen oder einen Plan B? Was machst du mit dem Zahlendreher im Vertrag, der eindeutig zu deinem Vorteil ist? Ist es besser, eine Information vorerst zurückzuhalten? Überlege dir im Voraus, wie du mit dem Thema Wahrheit umgehen möchtest und stell dir immer vor, wie du bei vertauschten Rollen reagieren würdest.
Im Klartext heißt das, nutze deine Macht auf den verschiedenen Führungsebenen einfühlsam und klug.
Eine klare Einstellung zu Themen wie Macht, Fairness und Wahrheit werden dich als Verhandlungsführer stärken. Und vergiss nicht, wie du dich heute in einer Verhandlung gibst, strahlt auch auf künftige Verhandlungen aus. Du hast es in der Hand, dir einen guten Ruf als Verhandlungsführer aufzubauen oder ihn zunichte zu machen.
Blink Nummer 5 – Das Prinzip der Zusammenarbeit.
Beim Lesen mancher Verhandlungsratgeber könnte man den Eindruck gewinnen, man habe es in diesem Bereich ständig mit Schlitzohren, notorischen Betrügern und eitlen Gockeln zu tun. Doch die Normalität sieht anders aus. In der Regel sind beide Seiten um eine Lösung bemüht. Teils fehlt es an den richtigen Werkzeugen, um effektiv Lösungspakete zu schnüren. Teils verschlechtert sich die Arbeitsstimmung im Laufe der Verhandlung, weil wir Denkfehlern unterliegen. Diese zu erkennen und auszuräumen, wird zu deinem Vorteil sein. Den ersten Denkfehler haben wir schon erwähnt, den Nullsummenmythos. Du erinnerst dich. Des einen Vorteil ist automatisch des anderen Nachteil. Wenn du in diesem Mythos gefangen bist, bleiben zur Konfliktlösung nur noch drei Strategien: Kompromiss, Nachgeben oder Durchsetzen. Auf die Idee, dass man eine Lösung finden könnte, von der alle Beteiligten profitieren, kommt man gar nicht mehr. Auch beim zweiten Denkfehler, der Konfliktillusion, verkennen wir die Realität und glauben kategorisch, dass unsere Interessen denen der anderen Seite konträr gegenüberstehen. Ähnlich ist es mit der Transparenzillusion. Wir nehmen fälschlicherweise an, dass der Partner die Welt mit unseren Augen sieht und ihm unsere Interessen und Ziele klar sind. Darum ist es wichtig, immer wieder geduldig die eigene Perspektive zu vermitteln. Bei der reaktiven Abwehr, dem vierten Denkfehler, lehnen wir einen Vorschlag des anderen instinktiv ab. Der hat doch bestimmt einen Haken, oder? Stelle dir am besten vor, dass der Vorschlag von einem neutralen Dritten stammt und begutachte ihn in diesem Licht. Der fünfte Denkfehler ist die Überlegenheitsillusion. Wir halten uns gerne für Glückskinder und schätzen unsere Leistung unrealistisch optimistisch ein. Durch so eine Haltung überschätzen wir unsere Chancen, denken nicht an Alternativen und bereiten uns nicht gut vor. Wenn du immer wieder die Außenseiterperspektive einnimmst und dir Zeit nimmst, solche Denkfehler zu reflektieren, verbesserst du die Zusammenarbeit. Es kann hilfreich sein, wenn du gleich zu Beginn den Wunsch nach Zusammenarbeit und Austausch zum Ausdruck bringst. Vermeide zudem ganz bewusst das Wort Verhandlung. Es aktiviert nämlich den Wettbewerbsmodus und das Konkurrenzgehen. Alternative Bezeichnungen sind Strategietreffen, Denkfabrik, Entwicklungsseminar, Klausur oder Workshop. Ungewöhnliche Sitzordnungen oder auch ungewöhnliche Orte helfen der Teamatmosphäre auf die Sprünge.
Denke daran. Reflektiere mögliche Denkfehler, um eine optimale Zusammenarbeit zu ermöglichen und deine Chancen zu erhöhen.
Im Idealfall baust du eine tragfähige Arbeitsbeziehung auf, die sich über viele gegenseitige Unterstützungsgesten langfristig zu einer robusten Vertrauensbeziehung entwickeln kann.
Link Nummer 6. Das Prinzip der Zweigleisigkeit.
Dilemmas, Widersprüche, Gleichzeitigkeiten. Die Welt des Verhandelns ist voll davon. Immer wieder geht es für dich darum, das richtige Spannungsverhältnis zwischen Polen wie Empathie und Durchsetzungskraft, Hartnäckigkeit und Flexibilität auszutarieren oder auch die Balance zwischen Werteschöpfung und Wertverteilung zu finden. Klar ist, wenn du dich nur für das eine oder andere entscheidest, holst du nicht das maximale Verhandlungsergebnis für beide Seiten heraus. Achte also darauf, dass du nicht in die Entweder-oder-Falle tappst. Will heißen, mach dir klar, dass viele Eigenschaften nebeneinander existieren können, wie Empathie neben Durchsetzungsvermögen. Frage dich also, wie kann ich mein Anliegen zu 100% durchsetzen und dabei auch zu 100% einfühlsam sein? Wenn du es schaffst, das kleine Wörtchen und in deine Denke einzubauen, hast du ein wirkungsvolles Werkzeug für den erfolgreichen Verhandlungsverlauf in der Hand. Zugegeben, es ist anstrengend und zeitaufwendig, immer beide Seiten mitzudenken, aber es lohnt sich. Du fragst dich dann beispielsweise, wie bringe ich den Partner dazu, die Wahrheit zu sagen und verhindere, dass dies unsere Beziehung belastet? Ein weiteres klassisches Spannungsverhältnis beim Verhandeln besteht zwischen den zwei Polen Wertschöpfung versus Wertverteilung. Thematisiere dieses Spannungsverhältnis am besten ganz offen mit dem Verhandlungspartner. Wie bei einem Sportler der nordischen Kombination gilt es, die Balance zwischen den Disziplinen zu finden. Der Sportler muss für das Skispringen Sprungkraft und Explosivität trainieren, für den Langlauf hingegen Ausdauer. Und so ist es auch mit Wertschöpfung und Wertverteilung. Wer zu früh und aggressiv an die Verteilung des Verhandlungskuchen geht, hat das Wertschöpfungspotenzial nicht ausgeschöpft. Wer ewig verhandelt, findet es nach guter und intensiver Zusammenarbeit zunehmend schwierig, sich genügend vom Kuchen zu nehmen. Entschärfen kann man dieses Dilemma, indem man beispielsweise mehrere Angebotspakete gleichzeitig macht. Damit signalisiert man dem Partner Flexibilität. Der Tempowechsel von Wertschöpfung zu Wertverteilung ist nicht mehr konfrontativ, da dem Partner durch die verschiedenen Angebote bei der Verteilung Gestaltungsoptionen gegeben werden.
Wir können also festhalten, Widersprüche gehören dazu und können sogar dabei helfen, bessere Ergebnisse zu erzielen.
So ist auch beim Thema Zweigleisigkeit vieles also wieder eine Sache der Einstellung. Man kann sich an den Widersprüchlichkeiten einer Verhandlung abarbeiten und daran verzweifeln. Oder aber man versteht diese Widersprüchlichkeiten als Energiequelle, die zu neuen Höchstleistungen anregt und das Salz in der Suppe ist.
Blink Nummer 7. Das Prinzip der Rationalität.
In anspruchsvollen Verhandlungen ist es entscheidend, einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber das ist nicht immer leicht, denn je komplexer die Situation, desto anfälliger sind wir für kognitive Verzerrungen, emotionale Ausbrüche und überstürzte Entscheidungen. Damit du auch unter Druck den Verstand behältst, gibt es verschiedene Strategien. Erstens solltest du dich mit kognitiven Verzerrungen beschäftigen, die dein Denken vernebeln können. Nehmen wir beispielsweise den sogenannten Sunk-Cost-Effekt. Du hast schon viel Geld und Zeit in ein Projekt investiert, aber es ist immer noch nicht klar, ob das Projekt Gewinne abwerfen wird und wie es weitergeht. Anstatt die nötige Reißleine zu ziehen, bleibst du dabei. Du fühlst dich gegenüber früheren Entscheidungen verpflichtet. Dabei durftest du bei einer rationalen Entscheidung eigentlich nur künftige Kosten und Vorteile mit in die Überlegungen einbeziehen. Ein weiterer Klassiker unter den kognitiven Verzerrungen ist die Verlustaversion. Wir neigen dazu, Verluste höher zu gewichten als Gewinne. Droht der Verhandlungsabbruch, solltest du also genau darlegen, was die jeweilige Seite verliert. Beim Confirmation Bias, dem Bestätigungsfehler, haben wir Scheuklappen auf. Wir interpretieren das Geschehen nur nach unseren eigenen Erwartungen. Schnell halten wir beispielsweise unseren Verhandlungspartner für hochgradig irrational, weil wir ein solches Verhalten schon befürchtet haben. In Wirklichkeit ist er aber einfach ein ganz normaler Durchschnittsmensch. Zweitens solltest du die Zeit richtig managen, um immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Begreife Zeit als wichtigen Einflussfaktor der Verhandlung. Genau wie im echten Leben neigen wir dazu, uns am Anfang zu lange abzutasten und zu zurückhaltend Konfliktpunkte zu klären. Am Ende wird die Zeit knapp und undurchdachte Entscheidungen werden schnell durchgewunken. Erkenne manipulative Taktiken wie falsche Deadlines, Verzögerungen oder das Überziehen von Verhandlungen, gerne auch bis spät in die Nacht, um dich zu zermürben. Lerne drittens, deine Gefühle zu regulieren. Denn Gefühle wie Wut, Verärgerung oder Unsicherheit kosten Kraft, die du an anderer Stelle brauchst. Schließlich ist eine Verhandlung oft ein Marathon und kein Sprint. Deine Mentalstärke kannst du beispielsweise sehr gut mit Achtsamkeits- und Mindfulness-Training verbessern. Das Letzte, was du bei schwierigen Verhandlungen gebrauchen kannst, ist, dass sich deine Emotionen und Impulse ungebremst in deinem Verhalten spiegeln.
Bemühe dich also als Verhandlungsführerin um einen rationalen und besonnenen Blick.
Im nächsten Blink zeigen wir dir, wie du das Prinzip Kreativität für deine Verhandlung nutzen kannst.
Blink Nummer 8. Das Prinzip der Kreativität.
Jetzt setzen wir uns alle mal in einen Stuhlkreis und sind kreativ. Solche Ansagen sind der sichere Tod wirklicher Kreativität. Wenn du den Schöpfergeist wecken möchtest, musst du geschickter vorgehen. Zum Beispiel ist eine angenehme Umgebung nicht zu unterschätzen. Nicht umsonst laden Politiker für schwierige Verhandlungen gerne auf ihre Sommerresidenz. Ein paar aufmerksame Details, etwa die Lieblingsschokolade des Verhandlungspartners, können ebenfalls nicht schaden. Sorge für eine positive Atmosphäre. Ist die Stimmung gut, sind Menschen kreativer, ideenreicher und origineller. Beim kreativen Denken ist Unterschiedlichkeit übrigens nicht störend, im Gegenteil. Es ist von Vorteil, wenn dein Verhandlungspartner einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat als du. Und nun geht es mit der Ideensammlung los. Legt als erstes ein paar Grundregeln zum Vorgehen fest, zum Beispiel das Trennungsprinzip. Haltet das Sammeln von Ideen und deren Bewertung auseinander. Sofortiges Lob oder unmittelbarer Tadel würden den Flow der Ideen nämlich bremsen. Im nächsten Schritt geht es darum, die Problemfrage zu formulieren. Das sollte eine sogenannte How might we-Frage sein. Also, wie können wir unser Bedürfnis nach Rechtssicherheit und Ihr Bedürfnis nach Flexibilität unter einen Hut bringen? Die Frage darf dabei nicht zu konkret, aber auch nicht zu offen formuliert sein. Nachdem du nun das Kreativteam festgelegt hast, sollten beide Seiten die Daten und Fakten zur Problemlage recherchieren. Dann geht es ans Brainstorming. Bei den Ideen geht es zunächst um Masse statt Klasse. Wenn die Ideen nicht sofort purzeln, kannst du mit fördernden Fragen vielleicht mehr herauskitzeln. Zum Beispiel, was hätten die Menschen vor 100 Jahren gemacht? Oder wie würde Bill Gates das Problem lösen?
Um es auf den Punkt zu bringen, gute Stimmung hilft der Kreativität auf die Sprünge.
Für den kreativen Schaffensrausch, den Flow, ist neben der positiven Stimmung auch noch das richtige Verhandlungstempo wichtig. Steigere es, wenn Langeweile aufkommt, und nimm etwas Fahrt raus, wenn alle erschöpft sind. Im letzten Blink schauen wir uns an, welche üblichen Stolpersteine du noch überspringen kannst.
Blink Nummer 9 – von Sackgassen und Stolpersteinen.
Wenn der Verhandlungsflow in weite Ferne gerückt, die Leichtigkeit dahin ist und die Verhandlungen in der Sackgasse feststecken, dann muss sich etwas ändern, sonst droht das Scheitern. Was also tun? Zunächst keine Panik. Sackgassen gehören zum Verhandeln dazu. Von einer Sackgasse spricht man immer dann, wenn die Verhandlungen zu scheitern drohen, obwohl es theoretisch einen gemeinsamen Lösungsraum, also eine ZOPA, gibt. Wir erinnern uns, ZOPA heißt Zone of Possible Agreement. Oft kündigen sich Sackgassen an, etwa durch emotionale Überreaktionen in den Verhandlungen. Oder wenn rückwärts verhandelt wird, also wenn Zugeständnisse plötzlich wieder zurückgenommen werden. Oder wenn interne Details an die Öffentlichkeit durchsickern. Droht der Verhandlungsstillstand, dann mach eine Pause oder vertage die Verhandlungen. Mach dir dann den Effekt der Verlustaversion zunutze und visualisiere für deinen Partner, was bei einem Abbruch der Verhandlungen auf dem Spiel steht. Was kannst du noch tun? Führe ein offenes Wort mit dem Verhandlungspartner. Beschreibe dabei die Situation möglichst analytisch und aus der Perspektive eines neutralen Dritten. Jetzt ist der Verhandlungspartner dran. Frage ihn, wie schätzen Sie die Lage ein? Scheue dich auch nicht davor, den Partner um Rat zu fragen. Er wird sich geschmeichelt fühlen und du stößt einen Denkprozess bei ihm an. Manchmal trifft man in Verhandlungen aber auch auf wirklich schwierige Partner. Egozentriker, Choleriker oder Narzissten. Immer öfter beobachtet der Autor, dass Verhandlungsführer der neuen Generationen weniger Probleme mit ethisch fragwürdigen Verhandlungstaktiken haben. Offensichtlich haben sie sich von Donald Trump und dessen Verhandlungsratgeber The Art of the Deal inspirieren lassen. Trump zeichnet sich hier selbst als extrem harten Verhandler. Seine Strategie besteht darin, den Partner zuerst zu beleidigen, um ihm dann zu schmeicheln. Wie geht man mit dieser Spezies des manipulativen und narzisstischen Verhandlers um? Es hilft nichts. Du musst dir ein dickes Fell zulegen. Nimm seine Schmeicheleien knapp und emotionslos zur Kenntnis. Bei einem eitlen Partner, der sehr auf Außenwirkung bedacht ist, lässt sich für gewöhnlich ein guter, nicht linearer Kompromiss aushandeln. Das geht so. Baue ihm eine goldene Brücke und mache öffentlich Zugeständnisse in 1 bis 2 Punkten, die deinem Partner wichtig sind. Narzisstische Verhandlungspartner sind bereit, für die öffentliche Selbstdarstellung einen hohen Preis zu zahlen. Lobe ihn also und setze gleichzeitig an anderer Stelle auf Lösungen, die dich mehr als entschädigen.
Merke dir, lass dich auch von schwierigen Situationen und Partnern nicht aus der Ruhe bringen.
Die Fähigkeit, den Kurs auch in schwierigen Zeiten auf Kooperation zu halten, unterscheidet den Profi vom Laien.
Das waren unsere Tipps für mehr Leichtigkeit beim Verhandeln zu dem Buch Verhandlungsflow von Florian W. Was solltest du zum Thema Verhandlungsflow also unbedingt in deinen Alltag mitnehmen? Der Verhandlungsflow ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wer überall nur Sackgassen, Konkurrenten und manipulative Tricks wittert, darf sich nicht wundern, wenn der Flow ausbleibt. Wer jedoch darauf hinarbeitet und das Verhandlungsfinale gut vorbereitet, erhöht die Chance, dieses Hochgefühl zu erleben. Auf dem Weg dahin gilt es, wissbegierig zu lernen, Erfahrungen zu sammeln und aus Fehlern zu lernen. Keine Verhandlung ist zu 100% planbar. Jede Verhandlung ist anders. Deshalb lohnt es sich, regelmäßig Verhandlungssituationen zu simulieren und dir ausführliches Feedback einzuholen. Auch ein Verhandlungstagebuch, in dem du notierst, was gut funktioniert hat und was du im Rückblick anders gemacht hättest, kann deinen Lernprozess unterstützen. Mit Geduld, Enthusiasmus und Hartnäckigkeit kommst du aber ans Ziel und lernst außerdem einen magischen Ort kennen, den Verhandlungsflow. Wir hoffen, dass du viel über die Kunst des Verhandelns gelernt hast, bedanken uns fürs Zuhören und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.